In dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft: den Klimawandel. Gerade für junge Menschen wie mich ist dieses Thema besonders wichtig, was sich unter anderem an den Klimaprotesten von Fridays for Future deutlich gezeigt hat. Durch mein Praktikum hatte ich die einmalige Chance, mit einem Wissenschaftler der Bundesanstalt für Gewässerkunde zu reden, der sich tagtäglich mit dem Thema Klimawandel im Kontext der Gewässerkunde auseinandersetzt. Was ich alles über unsere großen Flüsse und wie diese vom Klimawandel betroffen sind oder sein werden erfahren habe, hört ihr gleich. Also dranbleiben.
Im BFG-Interview lassen wir einmal im Quartal unsere Expertinnen und Experten zu Wort kommen. Verständlich, informativ und
nah am Block.
So, hier muss ich mal kurz unterbrechen. Wie Sie vielleicht gerade im Intro erkennen konnten, hostet heute eine neue Kollegin diese Folge von BFG-Interview. Die Gymnasiastin Linnea Heuner aus Koblenz absolviert gerade ihr Praktikum in der Öffentlichkeitsarbeit der BFG und hat sich das Thema Klimawandel ausgesucht. Ein Thema, womit sich viele junge Menschen schon seit langem intensiv auseinandersetzen. Linnea möchte hier die Chance nutzen und ihre Fragen direkt an einen Klimawissenschaftler stellen. Linnea, das Mikro gehört dir.
Als jemand, der die nahe und ferne Zukunft noch miterleben wird, habe ich mir die Frage gestellt, wie sich der Klimawandel in dieser Zeit auf die Flüsse auswirkt. In dieser Folge spreche ich daher mit einem Klimawissenschaftler der BFG über die momentane Situation an den großen Flüssen und wie diese erforscht werden, sowie welche Anpassungsstrategien es an den Klimawandel gibt. Der Blick in die Zukunft beschäftigt vor allem meine Generation. Das zeigen auch die Ergebnisse einer Studie aus dem Jahr 2023, die im Auftrag des Umweltbundesamtes und des Bundesumweltministeriums entstanden ist. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kamen zu dem Ergebnis, dass für 78% der Jugendlichen der Klimawandel und seine Auswirkungen ein wichtiges Thema ist. Ich frage mich deshalb, was passiert eigentlich konkret mit unseren Flüssen, wenn die Folgen des Klimawandels immer mehr zunehmen? Auf was können wir uns einstellen? Um darüber mehr zu erfahren, habe ich im Rahmen meines Praktikums die Möglichkeit, mit Dr. Enno Nielsen, einem Wissenschaftler der BFG, zu sprechen, der sich täglich mit diesen Themen beschäftigt. Er forscht im Referat Wasserhaushalt, Vorhersagen und Prognosen und ist außerdem für den DAS-Basisdienst Klima und Wasser tätig. Dieser liefert wichtige Grundlagen, unter anderem für die Bundesregierung, zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels. Herzlich willkommen, Dr. Nielsen.
Hallo.
Ich bin schon relativ früh in Verbindung mit dem Klimawandel gekommen, unter anderem durch Fridays for Future, bei denen sich junge Leute für den Schutz des Klimas einsetzen. Welchen Einfluss hat der Klimawandel auf die Flüsse in Deutschland?
Ja, eine sehr breit angelegte Frage, zu der ich jetzt wahrscheinlich ein paar Stunden erzählen könnte, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Also der Klimawandel äußert sich zunächst mal oder als ein ganz wichtiges Phänomen in Temperaturanstiegen. Temperatur hat natürlich zu tun mit Verdunstungsverlusten im Bereich des Wasserhaushalts. Also da geht mehr Wasser zurück in die Atmosphäre, das Wasser, was als Niederschlag gefallen ist. Wir haben gleichzeitig Änderungen der Niederschlagsmuster und auch der Niederschlagsmengen, vor allem auch Jahreszeitliche Umverteilungen, sodass wir in Zukunft mit etwas trockeneren Sommern, etwas nasseren Wintern rechnen müssen. Und das wirkt sich natürlich dann im Abflussgeschehen an den großen Flüssen aus. Wir haben weniger Schneespeicher, beispielsweise auch in den Wintermonaten, gleichzeitig eben die erhöhten Niederschläge. Das heißt, da rechnen wir erst eher mit zunehmenden Abflüssen in den Sommerzeiten, wo ja auch die Nutzungsansprüche an die Ressource Wasser von verschiedenen Sektoren auch außerhalb der großen Flüsse sehr groß sind, da eher mit einer Verknappung. Und ja, wir versuchen das immer auszurechnen auf Grundlage der neuesten Informationen, die uns der Weltklimarat mit globalen Szenariendaten zum Beispiel zur Verfügung stellt, diese Informationen für die deutschen Flüsse runterzubrechen, wirklich am Pegel zu sagen, wie sich Niedrigwasserkennwerte, Hochwasserkennwerte ändern, um Bund und Länder zu beraten oder da eine Entscheidungsgrundlage zu geben, wie sie sich vielleicht auch anpassen könnten.
Mit welchen Auswirkungen kann denn meine Generation in der Zukunft rechnen?
Ja, Sie sind jetzt noch unter 20. Ich würde mal sagen, ich mache mal so eine Aussage für die Jahrhundertmitte, sowas 2050. Ja, da ist eigentlich eins unserer Kernergebnisse, dass wir da noch nicht so dramatische Änderungen sehen. Also weder in der Unterscheidung zwischen Klimaschutz und Hochemissionsszenarien, also die Fridays for Future unter anderem auch mit ihren Aktionen versucht zu vermeiden. Also diese Differenzierung erfolgt erst später im 21. Jahrhundert. Wir müssen wie immer mit extremen wie auch heute schon mit extremen Niedrigwassersituationen rechnen. Auch das ist in der Natur jetzt schon möglich, auch ohne den anthropogen verstärkten Klimawandel, auch mit Hochwasserereignissen. Aber dass sich die Statistik belastbar in eine Richtung verändert innerhalb der nächsten 20 Jahre, das sehen wir tatsächlich noch nicht. Das sind Phänomene der zweiten Jahrhunderthälfte, also wenn sie alt und grau sind.
Sie haben jetzt angedeutet, dass es momentan oder bis in der nahen Zukunft noch keine Auswirkungen geben wird oder kaum welche. Wie sieht es dann in der fernen Zukunft aus? Also mit was kann man da rechnen?
Ja, also keine Auswirkungen. Ich hatte gesagt, es gibt auch jetzt schon Extreme. Die wird es auch dann auch in den nächsten 20 Jahren, muss man mit so etwas rechnen. Und wenn man solche Situationen besser managen möchte, muss man sich also Stand jetzt auch schon anpassen. Wir hatten ja extreme Hoch- und Niedrigwasserereignisse in den letzten Jahren und ganz klar solche Auswirkungen, die man da verzeichnet hat, möchte man auf der Bundesregierungs-, auch auf der Landesebene und kommunalen Ebene sehr gerne vermeiden. Die Effekte, die wir für die zweite Jahrhunderthälfte simulieren, wir sagen projizieren, weil wir eben Zukunftsbilder erzeugen, immer unter der Annahme, dass der Mensch die Atmosphäre auf eine gewisse Art und Weise verändert, sind vor allem dann größere Änderungen zu erwarten, wenn eben der Klimaschutz nicht erfolgreich ist, wenn wir weiterhin fossile Energien nutzen, wenn CO2-Konzentrationen steigern. Und ich sage auch mal, natürlich Klimaschutzmaßnahmen nur Teilerfolge leisten. Also wir gehen tatsächlich nicht mehr von so einer voll fossilen Welt aus, sondern von einer, die tendenziell etwas zu wenig tut. Da sind die Temperaturanstiege dann so stark, dass die vorhin genannten Verdunstungsverluste exorbitant werden, dass wir vor allem auch im Bereich der Schnee- und Gletscherregime, die zum Beispiel für einen Fluss wie den Rhein, aber auch die Donau teilweise sehr wichtig sind, größere Abflussverluste gerade in den Wasserknappheitszeiten im Sommer zu erwarten haben und tatsächlich dann in vielen Niedrigwasserkennwerten, wir rechnen so etwas aus wie den niedrigsten 7-Tages-Abfluss, das ist so ein relativ robuster hydrologischer Wert, dass wir da Änderungen und Abnahmen von 20% tatsächlich zu verzeichnen haben, in Extremsituationen sogar mehr. Und da werden gewisse Dinge nicht mehr so funktionieren, wie wir sie heute kennen. Wir denken zum Beispiel auch an die Schifffahrt. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie man die resilienter gegenüber solchen Situationen machen kann. Und genau dafür produzieren wir diese Informationen, dass da sozusagen auch konkret drüber diskutiert werden kann. Wie möchte man in solchen Situationen reagieren? Wie möchte man sich darauf vorbereiten?
Sie haben gerade erklärt, wie die Auswirkungen in der nahen und fernen Zukunft aussehen. Aber wie finden Sie das denn überhaupt heraus? Also welche Daten erheben Sie dafür?
Ja, ich hatte gesagt, wir knüpfen an die Datengrundlagen und die Szenarien des Weltklimarates. Da gehen wir davon aus und wissen, das sind sozusagen die prominentesten, besten Wissenschaftler, die zum Thema Klimawandel etwas zu sagen haben. Die produzieren in einem ungefähr 7-jährlichen Zyklus neue Zukunftsannahmen, wie der Mensch die Atmosphäre verändern könnte, wie er es aktuell auch schon getan hat. Das ist sozusagen das klimatische Forcing, wie wir sagen, was wir ganz als Grundlage nehmen. Dann gibt es große Rechenzentren, Modellierteams, die eben den globalen Klimaeffekt dieser energetischen Änderungen im Strahlungshaushalt abbilden. Das sind dann weltumspannende Zirkulationsgürtel, Niederschlagsinformationen. Die sind für unsere Aussagen, für die regionale Hydrologie in Deutschland zu grob. Deswegen gibt es innerhalb in Europas große Modellierteams wieder, ein ganzes Konsortium, das nennt sich Cordex, in dem Fall Eurocordex, die rechnen das dann regional hoch aufgelöster und diese Daten nehmen wir dann als Antrieb, das sind Niederschlagsdaten, Temperaturdaten, Winddaten, Strahlungsdaten für unser mitteleuropaweites Wasserhaushaltsmodell, wo wir im Grunde alle Flüsse mit ihren internationalen Einzugsgebieten, also den Rhein mit Schweiz, Frankreich, die Donau mit Teilen Österreichs, die Elbe mit Tschechien und so weiter abgebildet haben und versuchen bestmöglich die hydrologischen Prozesse abzubilden. Das heißt Verdunstung, Abflusskonzentration, auch Wasserbewirtschaftung, also Wasser, was der Mensch in Talsperren zum Beispiel zurückhält. All das haben wir in einem Modell implementiert und das rechnet dann von im Grunde der Vergangenheit, 1961 wird es demnächst wieder sein, bis 2100 jeden Tag den Wasserhaushalt in einem relativ engmaschigen Raster von ein paar Kilometern über komplett Mitteleuropa und daraus ziehen wir letztlich unsere Schlüsse. Das ist natürlich nicht das reale System, aber es ist ein ziemlich gutes Abbild und das können wir auch mit entsprechenden Validierungsgrafiken und Validierungsauswertungen auch zeigen.
Sie haben gerade gesagt, dass diese Modelle ein wirklich gutes Abbild für die Realität sind. Woher weiß man das denn überhaupt?
Ja, wir haben ja zum Glück viele Beobachtungsdaten. Wir haben Pegeldaten, wir haben auch einige Bodeninformationen beispielsweise, wir haben auch ein paar Verdunstungsmessungen tatsächlich hier. Die BFG betreibt zumindest im Moment noch bis dieses Jahr eine Lysimeter-Anlage, wo wir wirklich den Wasserhaushalt auch messen können. Und das sind so die Zielgrößen, die wir mit unserem Wasserhaushaltsmodell auch haben. Und der Vergleich, den wir durchführen, ist schlichtweg der der beobachteten Reihe mit der simulierten Reihe. Und da stellen wir also relativ geringe Abweichungen fest für die Pegel, die uns wirklich interessieren. Das sind in unserem Fall die großen Flusspegel, Köln, Kaub, auch internationale Pegel, wo wir dann mit dem Nachbarlandskollegen zusammenarbeiten und das auch mit deren Modellen vergleichen. Also wir sind da eigentlich relativ gut aufgestellt und gleichzeitig gibt es natürlich immer noch eine Menge zu tun. Ich hatte vorhin kurz abgehoben auf den Teil der Wasserbewirtschaftung. Das ist tatsächlich ein Datendefizit, was wir in Deutschland haben. Wir haben zu wenig Informationen darüber, was der Mensch mit der Ressource Wasser tut. Wie viel Wasser entnimmt er? Wie viel leitet er ein? Wie viel hält er in Talsperren zurück? Wie viel leitet er über zwischen Einzugsgebieten? Also das ist tatsächlich etwas, wo wir auch intensiv darauf hinwirken, dass diese Datengrundlage verbessert wird. Was macht der Mensch auch in Reaktion auf den Klimawandel? Und das erfolgt im Kontext der nationalen Wasserstrategie. Ich habe gerade noch ein Papier, ein Wunschzettel quasi geschrieben, was wir in Zukunft in dem Bereich auch können müssen. Das hat dann ist teilweise eine Reaktion natürlich auf den Klimawandel, aber es hilft uns auch schon im Hier und Jetzt. Wenn jetzt eine Dürre ist, haben wir zu wenig Informationen über Wasserrechte und wer nutzt wie viel Wasser, um wirklich eine richtig crispe Analyse für das ganze Bundesgebiet machen zu können. Und da würden wir gerne besser werden.
Ich hätte noch eine kurze Zwischenfrage, und zwar, was ist denn ein Lysimeter?
Ja, ganz kurz skizziert, ein ziemlich komplettes Messsystem, wo wir wirklich den Wasserhaushalt mit allen seinen Bestandteilen messen können. Ich hatte gesagt, wir haben gute Pegeldaten, wir haben auch meteorologische Stationen, das kennt man so. Aber zum Beispiel, wie die Verdunstung wirklich gemessen wird, das ist gar nicht so einfach. Das ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Verdunstung von der Vegetationsoberfläche, auch die Versickerung von Wasser im Boden, das wird äußerst selten gemessen. Und wir haben ja wirklich das Glück, dass wir alle diese Wasserhaushaltskomponenten, Niederschlag, alle verdunstungssteuernden Größen, auch die Strahlung zum Beispiel, den Bodenwasserhaushalt mit seiner ganzen Versickerung in unterschiedlichen Bodentypen auch nach unserer Region hier draußen auf unserer Station Niederwerth messen dürfen seit vielen Jahren. Und ja, die Messreihe wird dieses Jahr voraussichtlich enden, aber es ist die längste, die es in Deutschland gibt. Wir haben also sehr lange mit dem System durchgehalten und können daraus natürlich sehr viele Schlüsse ziehen zu unserem Systemverständnis eben auch. Haben wir den Wasserhaushalt mit allen seinen Bestandteilen wirklich so verstanden und gut genug verstanden für unsere Modellbildung auch? Und da ist das ein sehr hilfreiches System, aber aufwendig.
Künstliche Intelligenz gehört bei meiner Generation mittlerweile zum Alltag dazu. Wie sieht es denn bei der Forschung aus? Also benutzen Sie die künstliche Intelligenz mittlerweile?
Ja, an verschiedenen Stellen tatsächlich. Also ein Fall, den wir schon sehr routinemäßig machen, ist zum Beispiel das Auffüllen von Messlücken. Die Pegeldaten sind nicht immer zeitlich komplett kontinuierlich. Es gibt Fehlwerte teilweise, wo wir eben mit KI unter Verwendung von Nachbarstationen beispielsweise dann die entsprechenden Ergänzungen vornehmen. Es gibt auch im Bereich der Modellierung Forschungsprojekte, die wir dazu durchführen. Wir hatten jetzt gerade ein Projekt, was vom Bundesforschungsministerium unterstützt war, zusammen mit dem Land Brandenburg und anderen regionalen Partnern. Da geht es um den Teil Grundwasser und Grundwasservorhersagemöglichkeiten mit KI. Da unser Kernthema heute Klimawandel ist, will ich aber auch gleich so ein bisschen gleich Einschränkungen vielleicht auch mittransportieren. Die KI-Modelle sind ja Modelle, die sich sehr stark aus der Statistik, das heißt aus großen Datenpools natürlich speisen auch. Und ihr Training natürlich auch damit sehr stark in der Vergangenheit durchführen. Und was wir ja mit dem Klimawandel haben, sind gänzlich veränderte und bis jetzt gar nicht reale Bedingungen, sondern da verlassen wir sozusagen das, was wir in den Beobachtungspools haben. Und das ist tatsächlich dann immer eine Herausforderung, auch für die KI, weil eben frühere Zusammenhänge möglicherweise dann so in Zukunft gar nicht mehr gelten. Wir können, denke ich, flankierend KI da auch sehr gut gebrauchen, aber wir müssen immer noch auch selber mit unserem nicht künstlichen Gehirn sozusagen daran arbeiten, dass wir wirklich sagen, was sind plausible Prozessabläufe in dem physikalischen System, in dem wir arbeiten. Also ich denke, da wird KI alleine nicht helfen, sondern in Kombination mit dem guten alten Expertenwissen und vielleicht auch den klassischen konzeptionellen Modellen.
Das hört sich ja wirklich interessant an. Ich möchte noch einmal fragen, für wen machen Sie solche Untersuchungen denn überhaupt?
Ja, also es gibt in Deutschland schon seit langem und auch gerechtfertigterweise sehr große Anpassungsbemühungen, wo man sagt, okay, wir erleben schon aktuell die Veränderungen. Wir sehen in den Zukunftsprojektionen, dass wir langfristig da auch umsteuern müssen. Insofern gibt es eine deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Der DAS-Basisdienst, DAS steht für Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel, ist genauso ein großer Verbund, wo der Bund all sein Können und seine Mandate letztlich auch zusammenführt, wo man eben auch umsteuern kann. Und wenn man, ich sag mal, wirklich schlüssig sich anpassen möchte, das heißt nicht nur die Landwirtschaft alleine, nicht nur die Verkehrswirtschaft alleine, dann braucht man gerade zum Thema Wasser, was ja alle betrifft, auch was auch überall wichtig ist, wirklich in jeder Region, einheitliche Grundlagen. Und diese ganzen Modelle, diese ganzen Überlegungen, der ganze Aufwand, den machen wir auch entsprechend unserer Hausleitung sagt, interministeriellen Mandat. Das heißt, wir sind motiviert, für die großen Flüsse, für die Wasserstraßen letztlich Aussagen zu machen. Aber auf dem Weg dahin produzieren wir eben Daten fürs komplette Einzugsgebiet, wo eben auch Landwirtschaft stattfindet, wo Wasserwirtschaft für alles Mögliche stattfindet. Und wir stellen diese Daten allen bereit, dass diese Datengrundlage für Anpassungsüberlegungen und abgestimmte Entscheidungen einheitlich ist. Und das ist so ein bisschen auch die Mission. Deswegen mache ich auch ganz viel Außendienstreise durch Gremien, auch ins Ausland. Jetzt gleich morgen geht's wieder los in die Schweiz auch, um da eben auch die Abstimmung herbeizuführen. Dass man sagt, an der Datengrundlage soll es nicht scheitern, die Anpassung. Es kann sein, dass wir kein Geld haben. Es kann sein, dass Risiken anders bewertet werden. Wie auch immer, dass vielleicht eine Nutzung dann regional wichtiger gesehen wird als eine andere. Das ist eine politisch-gesellschaftliche Entscheidung, aber an der Datengrundlage, für die BFG steht, letztlich soll es nicht liegen.
Sie haben ja gerade gesagt, dass die Informationen für Gremien gemacht sind. Wie unterstützt ihr denn eure Partner noch?
Also die Gremien, die beliefern wir natürlich einerseits mit den Daten, aber auch mit generell Expertise. Also es gibt viele Fragen, die einfach an uns gestellt werden. Die können modelltechnischer Art sein. Das ist einfach so ein bisschen das Erfahrungswissen, was wir in der BFG auch haben, was ja auch sehr viele gewässerkundliche Felder betrifft. Ne? Ich stehe jetzt hier für die quantitative Gewässerkunde, aber wir können eben auch etwas zum Thema Klimawandel und Wassertemperatur, Klimawandel und Wassergüte, Klimawandel und Habitate entlang der Gewässer eben sagen. Also da gibt es sehr viel Wissen, was einfach auch ausgetauscht wird, was auch, glaube ich, gut ankommt. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wir natürlich auch immer dazulernen und deswegen auch sozusagen aus reinem Eigennutz natürlich diese Netzwerke suchen, weil es gibt so viele Top-Experten in Deutschland und es ist auch gut, wenn wir von deren Wissen natürlich profitieren können. Und das tun wir sehr gerne und sind da in vielen sehr fruchtbaren Zusammenarbeiten, sage ich mal.
Dann vielen Dank für das Interview heute, Herr Dr. Nilsson. Ich finde es vor allem interessant, dass wir jetzt noch Zeit haben zu handeln, nur dass wir das jetzt auch umsetzen müssen.
Genau, und wie gesagt, das motiviert uns natürlich auch, dass wir da auch schnell sind mit den neuen Daten. Gerade dieses Jahr gibt es wieder neue Szenarien, die wir auch der Community dann zur Verfügung stellen. Und ja, wir sind motiviert und ich gehe jetzt wieder zur Arbeit.
Dann viel Spaß. Meine Generation hat also noch die Zeit, etwas zu verändern. Noch ist es laut Dr. Enno Nilsson nicht zu spät, um die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Ökosysteme zu verringern. Wir sollten nur nicht mehr länger warten. Also ran an die Arbeit.